Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist und Autor und ich wollte eigentlich sagen ehemalige Langstreckenläufer Hajo Schumacher. Schönen guten Tag erstmal.
Hallo, lieber Kollege.
Aber das ehemalig muss ich streichen, zumindest wenn ich Sie mal so anschaue gerade in Laufmontur. Sie sind wirklich hergelaufen.
Ja, aber es war nur wirklich keine Langstrecke, sondern etwas, das man auch im fortgeschrittenen Alter noch mit Würde überstehen kann. Es waren so 2,5 Kilometer hin und gleich wieder zurück, sind 5. Das ist nicht mal ein Achtelmarathon.
Ja, mal sehen, wie Sie zurückkommen werden, ob Sie dann vielleicht doch eher
gebeugt, langsam. Gebeugt nach dieser Stunde.
Wir sortieren diesen Tag zusammen. Da gab es eine Wahl, die Fragen aufwirft. Aber wissen Sie was, wir fangen am besten mit Willi an, oder?
Willi geht immer.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute, vor 50 Jahren, fiel dieser Satz in der ersten Regierungserklärung Willy Brandts. Jetzt haben die Genossen in Thüringen wahrscheinlich gestern Abend gedacht, mehr Demokratie wagen, liebe Thüringen, aber bitte doch nicht so.
Ich finde, die haben eine ganze Menge Demokratie gewagt da in Thüringen. Vor allen Dingen deswegen, weil sie sich doch sehr von ihren, ich sag mal so, von den gelernten Parteimustern verabschieden. Und ein Bodo Ramelow ist ja nicht gewählt worden, weil er die Linkspartei repräsentiert, sondern weil er Bodo Ramelow ist und weil er offenbar ordentlich gearbeitet hat. Deswegen sogar Stimmenzuwachs und völlig gegen den Trend der Linkspartei. Mhm. Und wir haben das kurzer Vergleich bei Dietmar Woidke in Brandenburg gesehen. Der ist für die SPD als Ministerpräsident bestätigt worden, obwohl seine Partei jetzt gerade keinen guten Lauf hat. Das heißt, die Personen sind ganz entscheidend und da haben die Thüringer eigentlich ganz vernünftig gewählt.
Also von Bodo Ramelow lernen heißt siegen lernen, vielleicht auch für die SPD. Nichtsdestotrotz, es bleibt ja ein bisschen kompliziert, dieses Wahlergebnis, weil es eben dummerweise nicht so richtig klassische Mehrheiten anbietet aus der Regierung.
Es gibt da eine bürgerliche Mehrheit. CDU und Linkspartei, finde ich, sind.
Hajo Schumacher, ob das was wird, darüber werden wir gleich ausführlicher sprechen, auch mit unserem Landeskorrespondenten. Thüringen hat gewählt. Hajo Schumacher, wenn Ihnen jemand, sagen wir, welche Spanne nehmen wir jetzt, sagen wir vor 10 Jahren gesagt hätte, es wird mal eine Landtagswahl geben, da kriegen CDU, SPD, Grüne und FDP, also alle 4 zusammen, keine 50% mehr auf die Waage. Was hätten Sie da gesagt? Prophet oder Gaga?
Oh, wenn ich mich noch erinnern könnte, was vor 10 Jahren war, aber ich vermute mal, dass ich das für ziemlich absurd gehalten hätte. Das ist natürlich auch ein Westblick, ne? Weil die 4 aufgezählten Parteien sind nun Westparteien. Ganz traditionell natürlich nicht, aber
ich wünschte, wir könnten jetzt im Jahr 30 sagen, dass das mittlerweile gesamtdeutsch zu betrachten ist. Aber gut, natürlich.
Ja und nein, aber die Linkspartei, die bei uns ja, bei uns im Westen und auch in Berlin als stalinistisches Konstrukt wahrgenommen wird, ist in den neuen Bundesländern ja schon eher so eine CSU. Also wird so wahrgenommen als wir. Und insofern ist diese Linkspartei nicht zu vergleichen mit einer in Nordrhein-Westfalen. Und Bodo Ramelow schon mal gleich gar nicht.
Der die Wahl ganz klar gewonnen hat, Bodo Ramelow, der Ministerpräsident, das war ja schon das Unikum, dass er als linker Ministerpräsident war. Er hat jetzt über 30% geholt mit seiner Linken, aber keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Das liegt am schwachen Abschneiden von SPD und Grün. Das liegt daran, dass die AfD sich verdoppelt hat. Und jetzt ist die Frage, macht die CDU das, was sie vorher ausgeschlossen hat, mit der Linken zusammenarbeiten? Mike Moring, der CDU-Landeschef, hat heute Morgen im Morgenmagazin schon mal rhetorisch eine Kehrtwende vorbereitet.
Wir sind bereit für so eine Verantwortung, müssen zunächst ausloten, was heißt das für Thüringen? Was heißt das, was wir vor der Wahl zugesagt haben, kann man nach der Wahl umsetzen? Mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht. Das ist ja offensichtlich auch das Votum der Wähler gestern gewesen, dass die Parteipolitik nicht vorne steht, sondern die Interessen des Landes.
Das sagt der CDU-Landeschef Mike Moring. Fragen wir mal unseren Mann vor Ort, Henry Bernhard, Landeskorrespondent in Erfurt. Bewegt sich die CDU in Richtung Linke?
Sie wackelt und schaukelt gerade, würde ich mal sagen, und versucht irgendwie einen Weg zu finden, ihr Wahlversprechen nicht zu brechen und dennoch irgendwie Verantwortung für das Land wahrzunehmen. Ich habe gestern Mike Moring gestern Abend mehrfach gefragt. Ich bekam jedes Mal eigentlich eine andere Antwort. Mal hieß es, wir schließen jede Koalition aus und auch eine Duldung. Dann heißt es plötzlich wieder, wir sind gegen eine Minderheitsregierung. Wir brauchen eine stabile Koalition in Thüringen. Die CDU möchte da Verantwortung übernehmen. Also aus diesen Antworten kann man sich alles rausnehmen.
Vielleicht müsste er mal bei Martin Schulz nachfragen, wie man das macht. nach so einer Wahl. Aber gut, nicht ganz ernst gemeint.
Das ist doch eine normale Phase, wenn ich mich da kurz einschleichen darf. Man testet mal so die öffentliche Stimmung. Und da legt man sich natürlich nicht fest, sondern lässt die klassischen Ballons steigen, um zu gucken, oh Gott, was sagt der Traditionsverband in, keine Ahnung wo, in NRW, in Hessen oder sonst wo? Kann man das machen, diesen Tabubruch mit der Linken? Und auf der anderen Seite steht natürlich die Thüringer. Was wollen die denn eigentlich? Die wollen stabile Verhältnisse, die wollen keine Minderheitenregierung, die wollen nicht so eine riesengroße Anti-AfD-Abwehrkoalition oder sowas, sondern die wollen einfach eine stabile Mehrheit. Und zusammen hätten die über 50%, würden stabil regieren. Und dann kann man sich als CDU natürlich überlegen, Bodo Ramelow macht jetzt noch einmal 5 Jahre vielleicht durch. Dann ist der gute Mann auch hoch in den 60ern und dann ist der Weg vielleicht frei für wen Neues.
Sagt Hajo Schumacher hier in Berlin, ja, Henry Bernhard in Erfurt. Sieht man das da ähnlich?
Naja, die CDU-Wähler sind ja auch mehrheitlich der Meinung, dass man durchaus mit den Linken was zusammen machen könnte. Also das ist keine abwegige Koalition aus hiesiger Sicht. Und
Moment, die CDU-Wähler in Thüringen.
In Thüringen, ja, sicher.
Naja, hier in Berlin gibt es ja so eine Parteivorsitzende, die gerade so ein bisschen auf Kurssuche ist.
Aber bleiben wir mal in Thüringen kurz, denn darauf kommt es ja an. Ich meine, wir brauchen die Landesregierung ja nicht, um in Berlin glücklich zu sein. Am Ende ist das eine Landesregierung für Thüringen. Henry Bernhard.
Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von den Linken, ist ja auch bei CDU-Wählern sehr beliebt. Beliebter sogar als der eigene Parteivorsitzende teilweise. Jetzt kommen natürlich aber auch aus den Büschen alle möglichen CDU-Stimmen, die genau auf das hören, was Mike Moring sagt, die von der rechten Seite sagen, also wir könnten doch eigentlich auch mit der AfD irgendwas probieren. Alte Kritiker von Moring, die lange nicht mehr zu Wort gekommen sind, melden sich jetzt wieder. Aber wir hatten noch unser Wahlversprechen. Also jetzt werden auch noch alte Gefechte nochmal neu ausgefochten. Da passiert gerade eine ganze Menge. Und ich glaube, Mike Moring weiß gerade nicht so richtig, was er machen soll in dieser Situation. Weil es natürlich auch um seinen Posten geht. Er hat ein Drittel der Wähler verloren. Mhm. Also normalerweise gibt es dann ja auch Konsequenzen in der Partei.
Normalerweise, sagen Sie. Aber im Moment ist alles so im Schwebezustand, dass man sagt, wir müssen erstmal gucken, was man hier überhaupt macht politisch.
Es gibt bislang keine starke Figur in der Thüringer CDU, die Mike Moring jetzt sofort beerben könnte.
In der Brandenburger CDU war es ja so, wir räumen den Vorsitzenden ab, der also den Wahlkampf letztendlich offenbar nicht ordentlich geführt hat und kommen dann mit der zweiten Reihe in Koalitionsverhandlungen.
Ich habe jetzt nochmal eine innerliche Frage, weil tut mir leid, ich bin noch im Zustand Sonntag, da habe ich gelernt, CDU und Linke sind irgendwie im politischen Spektrum weit, weit, weit auseinander, das ist eigentlich gar nicht vorstellbar und jetzt reden sie beide, wenn ich sie so höre, eigentlich so in die Richtung, aber so ein bisschen Beweglichkeit, da ist man schon nah beieinander. Henry Bernhard, erstmal die Frage an Sie. Ist das denn politisch denkbar, also auch wirklich von den Inhalten, von den Projekten her, die es so gibt? Müsste auch die Linke da ordentlich schlucken?
Sie müsste schon schlucken, aber ich habe sie in den letzten Jahren auch als unglaublich pragmatisch erlebt in all diesen Dingen. Also die Linke ist auch wirklich kopfgesteuert, wenn von der Führung dort was gesagt wird. Wird zwar intern vielleicht erstmal diskutiert, aber dann wird das auch durchgesetzt. Also da gab es nie irgendwelche Abweichler, die irgendwo rausgeguckt hätten, wie es das bei der SPD mal gibt oder bei den Grünen. Bei den Linken ist da große Disziplin eigentlich. Wenn das einmal beschlossen wäre, dann würden die das auch durchziehen, glaube ich.
Und ich finde, demokratische Parteien sollten untereinander grundsätzlich immer koalitionsfähig sein. Die Linkspartei unter Bodo Ramelow in Thüringen ist eine demokratische Partei. Die AfD unter Björn Höcke ist keine demokratische Partei. Insofern ist das ein großer Unterschied zwischen den beiden. Ich erinnere mich ja, wo wir gerade Willi schon gehört haben, immer noch voller Wehmut an sozialliberal. Das war eigentlich meine Traumkoalition.
Das war auch die Koalition ihrer Jugend, wenn ich mal...
Ja, natürlich. Ich sage ja dabei. Aber die Sozialdemokratie und die FDP sind jetzt nun nicht wirklich organische Freunde oder sowas. Und trotzdem schadet das gar nichts, eine kleinere, etwas wirtschaftsorientiertere Partei zu haben. Gucken wir uns Schwarz-Grün in Baden-Württemberg an oder in Hessen funktioniert auch, oder Grün-Schwarz vielmehr, funktioniert auch. Die hätten sich vor 10 Jahren auch mit dem Hintern nicht angeguckt. Also kann man doch versuchen.
Okay. Sagt Hajo Schumacher. Ich sage danke nach Erfurt, danke zu Henry Bernhard, unserem Landeskorrespondenten. Die AfD hat den zweiten Platz geholt, über die reden wir gleich. Ich bin schon ganz stolz drauf. Wir haben diese Sendung begonnen, es ist nicht einmal der Name Björn Höcke gefallen.
Oh, ich habe ihn gerade...
Ja,
ich wusste nicht, dass habe ich das nicht gerade...
Okay, ja, oh ja, meine Redakteurin nickt auch. Sieht man mal, wie ich ihn zuhöre. Nein, ich höre ihn gleich ganz intensiv zu. Die AfD hat bei dieser Wahl in Thüringen einmal mehr einen enormen Zuwachs verzeichnet, den Stimmenanteil verdoppelt auf 23,4%. Spitzenkandidat ist ich muss den Namen sagen, ein gewisser Björn Höcke, Mario Schumacher, ich entschuldige mich fast, weil Sie haben uns im Vorfeld gesagt, Sie haben es satt. Sie sind diese ausgiebige Beschäftigung leid mit diesem rechten Spitzenmann der AfD. Warum?
Wir wissen es doch alles. Also wenn auch jetzt gerade Journalisten wieder herkommen und sagen, ey, wir haben noch einen Spruch von dem gefunden von vor 5 Jahren, wo der irgendwas mit völkisch gesagt hat. Also mehr als lupenrein Bonsai-Führer ist ja wohl kaum vorstellbar. Also diese ewige Überraschung darüber, ach guck mal, die sind ja wirklich rechts, die finde ich schon ein bisschen realitätsfremd. Wenn 23% der Thüringer Wähler sich für diese Partei entscheiden, dann sind die kein Fall für einen Streetworker oder für ein gutes Gespräch oder so. Wer in Thüringen AfD wählt, der weiß, was er tut.
Aber ich glaube, all diese Beschäftigung habe ich schon mache im Vorfeld, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man in journalistischer und sonstiger politischer Aufklärungsverpflichtung dachte, wir sagen den Leuten mal, was da genau dahinter steckt und erwarten dann, dass das ja irgendwie Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben müsste, dass gemäßigte Leute, Konservative, die vielleicht von der CDU enttäuscht sind, sagen, naja, aber so weit nach rechts wollen wir doch nicht gehen. Und in der Tat, das Ergebnis ist jetzt, wie es ist. Es ist im Prinzip ähnlich wie das in Sachsen, wie das in Brandenburg.
Ja.
Jetzt könnte man fragen, wählen die Leute wegen Höcke AfD? Wählen sie trotz Höcke AfD? Oder ist es komplett egal?
Ich glaube, das ist wirklich komplett egal. Erstens mal hatte die Thüringer AfD 2014, da war die letzte Landtagswahl, das war vor dem Flüchtlingswinter, Herbst und Winter, vor dem Narrativ Merkel muss weg und sowas, hatten die auch schon über 12%. So. Und zweitens, bei der Europawahl jetzt neulich 22,5, bei der Bundestagswahl jetzt neulich auch 22,5, jetzt 23 und ein bisschen. Das heißt so wirklich richtig, die Erfolgsgeschichte ist vorbei. Die haben sich jetzt auf einem Niveau, auf einem zweifelsohne hohen Niveau, haben sie sich eingeflogen. Aber hey, 77% der Thüringer Wähler haben sie eben nicht gewählt.
Aber wir sehen ja jetzt politisch, dass diese 23-24% politisch schon so problematisch sein müssen, dass auf einmal alle anderen zusammenrücken. Und auch wenn es jetzt nicht die große Allparteienkoalition wird, aber nur wenn schon Linke und CDU zusammenarbeiten in irgendeiner Form, wird das ja bei der Wahl, jetzt rechne ich mal weiter, wann ist die nächste Wahl in Thüringen? Plus 5, also 2024. Mhm. Da wird dann auf einmal diese Grunderzählung der AfD aufgehen, es gibt die anderen und es gibt uns.
Ja. Naja, nicht ganz. Ich finde das schon ganz schlau. Also dieses Gedankenspiel, die Linke und CDU gehen in Thüringen zusammen, weil dann natürlich die Opposition im Thüringer Landtag höchst gespalten ist. Sie haben auf der einen Seite eine AfD, sie haben daneben Grüne, SPD und die FDP, das ist schon eine, also sie haben jetzt nicht so eine Anti-Links-Koalition, was sie zum Beispiel womöglich in anderen Bundesländern haben, wo dann Rot-Rot-Grün oder sowas gemacht wird. Also insofern ist diese Spaltung der Opposition vielleicht auch nochmal so ein Gedanke. Und ganz ehrlich, die Leute sind ja auch nicht doof. Die für Thüringen wirklich was wollen, die Nahverkehr, Bildung, so die üblichen Landesthemen haben wollen, die gucken dann auch vielleicht doch mal ein ganz klein bisschen in die Programme und was haben die in den letzten Jahren gemacht. Und wenn dann einer immer nur mit dem Deutschlandlied und der Umvolkung und dem ganzen anderen Kram kommt, da fragt man sich auch irgendwann, was hat das jetzt eigentlich genau mit meinem Leben, mit meinem Weg zur Arbeit, mit meinen Kindern oder sowas zu tun. Ja, und wir müssen uns, glaube ich, damit abfinden, dass es Bundesländer gibt, in denen es einfach diese, übrigens von Soziologen und Sozialforschern seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten festgestellte Zahl von 10, 15, 20% rechter Wähler. Ich meine, hey, Ende vergangener Woche Umfrage, antisemitische Einstellung, jeder vierte Deutsche.
Ich meine, das Interessante ist ja, und wir sind ja heute am Mehr-Demokratie-Wagen-Feiertag, Willy Brandt, 50 Jahre ist das her, wenn wir uns die Wahlbeteiligung anschauen, wenn wir feststellen, diese Leute, die offenbar vorher gedacht haben, dieses politische System bietet mir nichts an, ich gehe nicht hin, haben jetzt zum großen Teil AfD gewählt. Also der größte Zuwachs der AfD-Wählerschaft kommt aus dem Bereich der Nichtwähler. Die anderen Parteien profitieren auch davon. Also alle haben im Prinzip gewonnen dann durch diese.
Es sind ja alle zur Wahl gegangen. Ne?
Ja, das ist
auch
jetzt,
die Ramelow-Fans.
Jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Vorher war ja gemütlicher. Ne? Also als die alle nicht zur Wahl gegangen sind. Aber wahrscheinlich muss man unterm Strich sagen, Gut, dass sie es tun. Gut, dass man sich jetzt in den Parlamenten damit auseinandersetzen kann. Wäre mein positiver Impuls. Ich kriegte dann gleich im Newsroom die Rückmeldung, naja, aber es bringt ja nichts. Der Diskurs ist ja nicht möglich. Sieht man ja mit der AfD in den Parlamenten. Passiert ja nichts.
Naja, aber man sieht ja ihr Auftreten, ob das im Bundestag ist oder in den Landtagen. Ja, wenn Walter Lübcke, der Kasseler CDU-Politiker, wenn der hingerichtet wird von einem ganz offenbar Rechtsextremen, dann stehen alle auf zur Trauerminute oder Schweigeminute und eine Fraktion bleibt sitzen. Ja, man sieht doch, wo die hinwollen. Und sie wollen eben nicht mit Mitteln der parlamentarischen Demokratie dieses Land schöner machen und besser, sondern sie wollen diese Demokratie abschaffen. Ganz einfach. Und es ist ja kein Zufall, dass ausgerechnet die Thüringer AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dass man Björn Höcke, Entschuldigung, jetzt habe ich den Namen schon wieder gesagt,
einen höchstrichterlich... Für jedes Mal Namensnennung müssen Sie einmal ums Hohn kaufen.
Darf man einen Faschisten nennen? Also ich meine, was denn noch? Was denn noch? Und ja, wir müssen einen Umgang mit denen lernen. Und ich finde, das ist in den letzten Jahren auch gerade im Bundestag gar nicht so schlecht gelungen.
Thüringen hat gewählt und jetzt müssen die armen Landespolitiker daraus Politik machen. Wir haben bisher vor allem über eine mögliche linken CDU-Zusammenarbeit gesprochen. Gibt natürlich auch noch das große andere Modell, das viel diskutiert wird, Minderheitsregierung. Mhm. Romantische Idee, sagt der Jurist und Autor des Verfassungsblogs heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Christoph Schönberger.
Also ich finde, dass diese Vorstellung, dass man dauernd mit wechselnden Mehrheiten regiert, eigentlich romantisch. Das ist eine sehr deutsche romantische Idee zu denken, dann wird im Landtag sich sozusagen in jeder Sache die Mehrheit finden nach den sachlichen Argumenten. So funktioniert Politik nicht und so funktionieren auch unsere Landtage nicht. Das sind Fraktionenparlamente, die Abgeordneten einer Fraktion werden versuchen, eine einheitliche Linie zu fahren, auch gegenüber der jeweiligen Regierung. Und deswegen glaube ich, dass eine Minderheitsregierung natürlich durchaus möglich ist, die ist nicht als solche instabil. Was sie aber braucht, sind stabile Duldungspartner, die ihr in der jeweiligen politischen Konstellation dann die Mehrheit im Landtag verschaffen. Darauf kommt es an.
Also Christoph Schönberger sagt, Minderheitsregierung, das ist das für Romantiker. Ich bin so einer.
Ich auch.
Ja.
Ich auch. Die Skandinavier können das, oder ich glaube die Holländer auch.
Bei denen die haben immer meistens schon wirklich ein Paket zusammen, aber aus unglaublich vielen Parteien.
Aber dieses Flexible und dann muss man halt jeden Abgeordneten im Ernstfall einzeln rauskaufen, dem noch was für sein war. Ich glaube, es ist teures Regieren. Mhm. Aber wir kennen das doch aus Magdeburg. Mitte der 90er hat Reinhard Höppner, ein, ich glaube, deutlich unterschätzter SPD-Politiker aus dem Osten, unlängst verstorben, das Magdeburger Modell gefahren. Und das war auch
damals
SPD-Minderheitsregierung von der Linkspartei. Damals 5 Jahre nach dem Mauerfall. Das war doch absolut Sakrileg.
Da hieß sie noch PDS.
Hieß sie noch PDS, hat sich tolerieren lassen. Erstmal. Es gab also keine Koalition, sondern das, was der Verfassungsexperte vorschlägt, ein stabiles Duldungsszenario.
Genau, bei der zweiten Runde hat man dann, glaube ich, schon sogar einen Kooperationsvertrag gemacht, ja, damit man es nicht Koalition nennen muss.
Und das ist dann auch, glaube ich, ein Graben, über den man die CDU dann auch führen kann. Weil natürlich dieses ideologische, mit denen von damals und so geht nicht. Ich glaube, das geht.
Ja, ich meine, es geht natürlich dann doch wieder. So viele Möglichkeiten sind ja in Thüringen auch nicht. Also auch bei wechselnden Mehrheiten. Man kann entweder mit der CDU zusammenarbeiten oder mit der FDP. Mhm. Und dann müsste man sich schon überlegen, will man das dann auch beispielsweise mit der AfD? Aber ich habe so eine Beobachtung gemacht, gerade wenn ich auf die Landespolitik schaue. Ich würde das mal als Kommunalpolitisierung der Landespolitik bezeichnen. Also dass es viel stärker wirklich um Sachprobleme geht. Als ich jetzt vor der Wahl in Thüringen war, habe ich ganz häufig in den Gesprächen gehört, naja, wir brauchen zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik brauchen wir eine Stärkung von Forschung und Entwicklung. Hier sagen alle Parteien, wir brauchen natürlich schnelles Internet, wir brauchen die Busse, die wieder aufs Dorf fahren und so weiter. Also wo man merkt, da sind ganz viele Sachprobleme, wo ich mir eigentlich vorstellen und wünschen könnte, dass Landesparlamente viel stärker im Sinne des Gemeinderates sagen, so was ist das Problem, wie kriegen wir das gelöst?
Gerade Nahverkehr ist so ein Thema. Ne? Egal, ob Sie jetzt Brandenburg, Sachsen oder auch Thüringen haben, es war in allen drei Bundesländern ein Riesenthema. Die interessiert dann zum Beispiel gar nicht so ein SPD-Mitgliederentscheid, was wir hier in Berlin total wichtig finden. 23 Veranstaltungen, so viele haben teilgenommen oder so. Da fragt sich der Thüringer, ist ja alles schön und gut, aber waren die nicht eigentlich angetreten, um hier mal Probleme zu lösen? Und da haben sich sowohl Bodo Ramelow als auch Herr Kretschmer, als auch Herr Woidke aus Brandenburg, so unterschiedlich sie sind als Charaktere, aber doch wirklich so als klassische Landesväter erwiesen. Ne? Die sind durchs Land gefahren, die haben mit den Leuten geredet, die haben sich auch nicht so viel mit Berlin eingelassen. Also diese Rekommunalisierungsthese unterstreiche ich
Wobei
sehr.
Das ja alles auch so ein bisschen Last Minute war. Ne? Also gerade auch bei Kretschmer und auch bei Woidke. Ich glaube, Ramelow war schon immer so ein Handshake-Typ irgendwie für die Marktplätze. Aber ich finde, man kann das sogar noch politisch weiter übertragen. Die Leute haben ja auch, und zumal in Ostdeutschland noch mehr als in Westdeutschland, auch eine lange Phase erlebt, wo ihnen Politik eigentlich gesagt hat, das können wir nicht mehr leisten. Wir müssen sparen, der Staat ist dafür nicht zuständig, der Bus in der Region, das lohnt sich nicht, der Landarzt, ja, sorry, ist leider nicht aufrechtzuerhalten. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen bei der AfD, weil ich glaube, das ist schon der große politische Weckruf, um mal so eine Floskel zu verwenden vom Weckruf, dass die Leute, die Parteien, die etablierten Parteipolitiker gemerkt haben, das geht so nicht weiter. Es gibt eine Erwartungshaltung an Politik, Dinge zu lösen. Und ich habe den Eindruck, jetzt fängt es langsam wieder an. Politisch wird was geliefert. Wir haben natürlich auch die wunderbare Situation, dass die Kassen voll sind. Das heißt, man kann auch. Mhm. Jetzt frage ich mich bloß politisch, ob das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder ob das auch irgendwann ankommt, dass man sieht, okay, die lösen wirklich Probleme.
Also nochmal im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich sind wir in Thüringen trotz Wende, trotz Hochburg, AfD-Flügel und so weiter mit diesen 23% noch, ich sage mal, relativ gut bedient. Front National in Frankreich holt zum Teil 40, 50 oder noch mehr Prozent. Und die hatten keine Wiedervereinigung und die hatten diese ganzen auch sozialen Verwerfungen nicht. Insofern finde ich, ist das durchaus auch, und zwar jetzt in diesen drei Bundesländern. Ich glaube, man darf Thüringen nicht isoliert sehen, sondern in drei Bundesländern hat sich gezeigt, dass wenn ein Ministerpräsident einigermaßen ordentlich seinen Job macht, dann wird er auch bestätigt im Amt. Und die Protestwähler sind da, aber nicht so stark, dass sie das ganze System einreißen. Das heißt, Bewährung wäre mir fast zu schwach, sondern die, die es bislang gemacht haben, dürfen weitermachen. Und das ist auch ein Qualitätsmerkmal.
Die USA können den Tod des Anführers der Terrororganisation IS vermelden, Abu Bakr al-Baghdadi. Und wie sie das können, hören wir mal Donald Trump.
He died like a dog, he died like a coward. He was whimpering, screaming and crying.
Er starb wie ein Hund, er starb wie ein Feigling, wimmernd und weinend, sagt Donald Trump. Nicht nur einmal, sondern mehrfach über verschiedenste Kanäle. Weiter an meiner Seite der Journalist Hajo Schumacher. Hat Trump jetzt seinen Bin Laden-Moment oder hat er ihn auch gleich schon wieder verschossen, indem er so eine Rhetorik an den Tag legt?
Die Rhetorik, also uns alle hätte überrascht, wenn er auf einmal irgendwas Würdevolles gesagt hätte. Und ich finde diesen Unterschied Obama-Trump, auf der einen Seite dramatisch, Obama saß in so einer Sofaecke. Es gibt ja immer dieses legendäre Foto, ne, in dem Moment,
wo dann
die Drohne fliegt oder die Nachricht bekannt gegeben. Und Obama so eher zurückhaltend und Trump so wie der Führer der Welt, so zwischen seinen Generälen und Beratern. Auf der anderen Seite müssen wir mal festhalten, gibt es eigentlich demokratische, okaye Hinrichtungen von Terroristenführern und republikanische oder trumpische zu verurteilende? Letztendlich haben beide Präsidenten im Kern dasselbe gemacht. Der eine Bin Laden, der andere jetzt den IS-Anführer. Und das relativiert natürlich dann auch wieder die Großartigkeit von Obama ein ganz klein wenig, weil wenn es darum ging, Drohnen gegen Menschen einzusetzen, da tun sich amerikanische Präsidenten offenbar nicht so viel.
Ja, gut. In dem Fall waren es ja sogar echte Soldaten, die Navy SEALs, in beiden Fällen Bin Laden und jetzt auch beim IS-Anführer. Man könnte auch sagen, ich weiß, dass es ein bisschen glatter ist, aber das ist die wunderbare Leistung der amerikanischen Demokratie, dass sie eben beides vereint. Also dass sie natürlich ein demokratisches und rechtsstaatliches Grundgerüst hat, aber auch gleichzeitig diese Urbedürfnisse der Menschen offenbar nach Rache, nach Vergeltung in einem gewissen Rahmen mitbedient.
Ja, auf der anderen Seite wären sie wirklich richtig demokratisch, hätten sie ihn lebend irgendwo hingebracht und vor einen internationalen Gerichtshof gestellt. Mhm. So wie man das mit den Anführern zum Beispiel damals im Jugoslawienkrieg gemacht hat. Sehr mühsam, sehr aufwendig, aber das rechtsstaatlich angezeigte Verfahren.
Ja.
Und
keine Frage.
Ja. Und ich sag mal, dieses Hinrichten, weil der Gerechte, ne, also der klassische Cowboy-Western-Plot, das ist natürlich eine Eigenart der amerikanischen Mentalität, die sich dann auf der anderen Seite, ich weiß, das ist jetzt auch ein strammer Bogen, aber wer dann mit der Pumpgun in irgendeine Synagoge oder in ein Einkaufszentrum geht und im Geiste, im Dienste des Allmächtigen irgendwas hinrichtet. Das ist ein ganz ähnlicher Spirit.
Man muss dazu sagen, al-Baghdadi hat sich dann letztendlich selbst in die Luft gesprengt, bevor die Navy SEALs, was auch immer sie machen wollten, machen konnten mit ihm. Jetzt denke ich gerade mit Blick auf den IS, der Hauptschaden des IS ist natürlich da vor Ort angerichtet, da wo er sein Kalifat hatte und da wo er wirkte in der arabischen Welt. Wenn man dann aber weiterguckt, ist es ja vor allem Europa, das getroffen worden war. Ja? Also Paris ganz massiv durch die Anschläge, andere Anschläge.
Das ist das eine und die Frage ist natürlich, was ist jetzt eigentlich mit dem IS? Die Lage unübersichtlich, aber natürlich gibt es noch Nester. Eine ganze Reihe von Kämpfern sind offenbar ausgebrochen aus Gefangenenlagern und war Baghdadi tatsächlich noch so mächtig, wie er vor 5 oder 10 Jahren war.
Auch die Analogie zu Osama bin Laden, der ja damals im Loch hauste und eigentlich keinen Einfluss mehr hatte. Und da ist natürlich, und dann sind wir wieder am Anfang bei dieser Trump-Rhetorik, die Frage, was das auslöst. Ich glaube, wir haben beide schon die Antwort auf den Lippen. Das ist auch Kritik, die er vielfach schon selbst in den USA bekommt. Wer so redet, macht eben aus der Vergeltung auch wirklich einen Erniedrigungsakt. Und das ist natürlich, wenn man so will, das Futter für die neuen IS-Legenden.
Aber das ist ja nun wirklich Politik à la Trump. Ich habe das Gefühl, dass der immer so ein ganz schlechtes Remake von Game of Thrones nachspielt. Also jeden Tag als abgeschlossene Serienfolge, wo alles, der große Sieg, die große Erniedrigung, alles muss da drin sein als emotionales Futter und das kriegt er auf eine spektakuläre Art und Weise immer wieder hin, dieser Trump.
Die gute Nachricht ist, Game of Thrones ist jetzt abgeschlossen, ne?
Vielleicht, ja, das heißt ja immer, aber dann kommt doch noch irgendein Bonustrack. Aber dieses Inszenieren von Politik als wirklich täglicher Serienfolge, das ist schon neu.
Der Abschied des Mannes, der, Sie können wählen, der schuld ist daran, dass wir alle kaum noch Zinsen kriegen auf das Ersparte, oder der Mann, der es geschafft hat, dass wir heute noch mit Euro bezahlen.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank, der EZB. Heute wird er offiziell verabschiedet in Frankfurt am Main. Herr Schumacher, Sie lachen. Also freundliche Worte zum Abschied oder eher kritische?
Wenn ich das wüsste. Ich gestehe tatsächlich meine Unsicherheit und vielleicht auch ein bisschen Unwissenheit. Volkswirtschaft ist ja inzwischen sowas, fängt ja nicht ohne Grund mit VO an, wie Voodoo auch. Das ist ja viel gefühlte Wahrheit. Ich frage mich zum Beispiel, gibt es eigentlich so ein Grundrecht auf Zinsen? Also habe ich habe bei David Gräber und Schulden, habe ich gelernt, dass die Zinsen der Anfang von allem Elend sind. Insofern wundere ich mich immer, dass die Leute sagen, ja, wir wollen aber Zinsen auf unser Spargeld. Auf der anderen Seite sind ja auch die Kreditzinsen sehr, sehr niedrig. Das heißt, Menschen können sich Immobilien kaufen, die sie vielleicht vor vielen Jahren nicht hätten kaufen können, was wiederum Alterssicherung, aber da bin ich dann wieder so als westfälischer Sicherheitsmensch unterwegs. Was ich sehe, ist, dass billiges Geld natürlich eine Droge ist. Ne? Und man hängt an dieser Nadel und die Neuverschuldung wird einfacher. Und das ist ja nicht so, dass in Griechenland jetzt die Verhältnisse deutlich viel besser geworden sind. In Irland, in Portugal hat sich offenbar einiges getan. Aber es wäre schon schön gewesen, wenn Amerikaner, Europäer und vielleicht auch Chinesen so langsam, so in so Zehntel- oder Viertelprozentschritten die Leitzinsen wieder etwas angehoben hätten.
Ich glaube, die Fed will damit anfangen jetzt am Mittwoch.
Ja, das wollte sie aber schon ganz häufig.
Ja, man kommt halt immer nicht dazu. Ne? Ich habe auch gelernt heute in einem der Börsengespräche, die ich gehört habe, dass der DAX zum Beispiel gerade super läuft, weil halt die ganze Zeit das Geld so billig weiter reingepumpt wird.
So.
Es ist natürlich, also dieses Bild des, ja, der Drogen, Abhängigkeit ist natürlich schon da. Also kann ich gut nachvollziehen, dass Sie haben. Ich habe noch einen Gedanken mit Blick auf Mario Draghi. Die Hauptkämpfe liegen ein bisschen zurück in der Hochzeit der Euro-Krise. Aber ich fand, das war eine interessante Erfahrung für uns Deutsche, was so Souveränitätsabgabe bedeutet. Also, dass man wirklich sagt, hey, die Bundesbank-Logik ist passé. Da kommt jetzt ein Italiener, wirft die Gelddruckmaschine an, um den Euro zu retten. Ich meine, unterm Strich ist das ja auch politisch gelungen, das muss man ja auch mal sagen. Ja.
Genau, und insofern ist es so wahnsinnig schwierig zu prognostizieren, was wäre, wenn, hätte Fahrradkette. Also wenn man das irgendwie anders gemacht hätte. Also hurra, wir leben noch, aber hurra, wir rennen auch ganz schön schnell über dünnes Eis. Die nächste Finanzkrise kommt bestimmt, keiner weiß wann, keiner weiß wie. Und was will man dann noch machen, wenn man das billige Geld schon verschossen hat, so als, ich sag mal, als letzte Eingriffsmöglichkeit. Aber es zeigt uns Deutschen natürlich auch, dass es einen eher so mediterranen Weg der Geldpolitik gibt und den eher, ich sag mal, so nordeuropäischen und wir so Stoltenberg sozialisiert finden die schwarze Null.
Ich sag das mal für die Jüngeren, Gerhard Stoltenberg, früherer Bundesfinanzminister, ja. auch Ministerpräsident von Schleswig-Holstein einstmals.
Ja, und
sehr knauserig.
Sehr knauserig, ein Mann mit dem Igel in der Tasche, wie man immer sagte, bevor der Geld ausgegeben hat, hat er alles getan, sich dagegen zu wehren. Das hat meinen Eltern immer sehr viel Respekt eingeflößt. Also dieses Sparen und sieh zu, dass du mit dem zurechtkommst, was du hast. Eine Tugend an sich. Und vielleicht bin ich da ein bisschen sehr protestantisch, aber ich glaube da bis heute dran.
Ja, ich meine, diese Mediterrane wird ja jetzt sozusagen langsam weitergeführt, aber über die verlässlichere mediterrane Variante vom Italiener Mario Draghi zur Französin Christine Lagarde. Mhm. Mal schauen, was da
rauskommt. Die was leicht Stoltenberghaftes hat. Ne? Ich finde, die hat so eine natürliche Strenge, die mich ein bisschen frösteln macht, aber als jemand, der auf der Kasse sitzt, gar nicht so schlecht.
Ich kenne so einen, ich glaube, das darf man mittlerweile sagen, so eine Legende aus Bonner Zeiten. Sie waren ja für den Spiegel auch in Bonn damals. Ja. Weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mir mal erzählen lassen, dass Gerhard Stoltenberg als Finanzminister, auch wenn er so mit Mitarbeitern unterwegs war, und dann musste irgendwann die Rechnung bezahlt werden. Und eigentlich wäre es üblich gewesen, dass natürlich der Ranghöchste da, Minister zahlt, dass er dann, wenn er da war, also ganz langsam sozusagen sein Portemonnaie rausholte, bei den Münzen suchte, bei den Markmünzen, bis dann irgendwann jemand sich erbarmte aus dem Mitarbeiterkreis und zahlte.
Ja, klingt durchaus vertraut, dieses Verhalten. Ich finde, das ist übrigens keine gute Führungskultur.
Man muss auch sagen, unterm Strich, ich glaube, Stoltenberg hat richtig viele Schulden gemacht im Bundeshaushalt.
Natürlich, das ist ja die alte Geschichte. Es sind ja immer die Unionsfinanzminister, die eher die Schulden auftürmen und die Sozialdemokraten, die es dann wieder richten müssen. Aber ich glaube, da unterscheidet sich Olaf Scholz auch gar nicht von Wolfgang Schäuble. Das ist auch gar nicht so schlecht. Trotzdem, Mario Draghi, war er jetzt gut oder nicht? Man weiß es nicht. Gut. Hurra, wir leben noch, wir können noch eine Pizza bezahlen und ja.
Vielen Dank für diese Biege zurück zum Mario Draghi. Ich kriege nämlich schon wilde Signale von meiner Redakteurin. Ihr habt euch jetzt irgendwie verloren sollen, glaube ich, diese Zeichen hinter der Scheibe.
Das ist die Geschichte meines Lebens.
Ich schicke sie jetzt erstmal wieder zurück in Laufkleidung auf die Straße. Danke, dass Sie heute da waren.
Gerne.